Beitrag.
Vor 68 Jahren, am Ende des Zweiten Weltkriegs, wurden innerhalb von 3 Monaten 3 große Schiffe mit Flüchtlingen aus Ost- und Westpreußen versenkt. Die Wilhelm Gustloff, die Steuben und die Goya. Einmal im Jahr lädt der Bund der deutschen Bevölkerung in Gdingen ein, der Opfer zu gedenken. An der diesjährigen Veranstaltung war Uwe Hahnkamp für Sie mit vor Ort.
Es hat sein Gutes, dass die Gedenkveranstaltung zur Tragödie der Passagierschiffe Wilhelm Gustloff, Steuben und Goya nicht mehr wie früher im Januar stattfindet. Statt kaltem Wind und Schnee gab es am Nachmittag des 20. April Sonne. Sie wärmte die Hände der Teilnehmer und verwandelte dank der bunten Glasfenster das Innere der Seemannskirche in Gdingen in einen farbenfrohen Raum der Andacht. Die optische Umrahmung wurde durch die musikalische Gestaltung des ökumenischen Gottesdienstes verstärkt. Hans-Rainer S. vom Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland in Danzig beschrieb in seiner Ansprache die beispiellose Evakuierung.
Am 21. Januar 1945 wurde durch Großadmiral Karl Dönitz die größte Evakuierungsgeschichte über See angeordnet. In der Folge wurden ungefähr 2,5 Millionen Menschen in über 1000 Schiffen aus dem Kriegsgebiet evakuiert. Mehr als die Hälfte dieser 2,5 Millionen Flüchtlinge wurden in diesen letzten Monaten des Krieges des Jahres 1945 von insgesamt 4 Häfen aus verschifft. Dies waren Hela, Pillau, Gdingen und Danzig. Unvergesslich wird immer bleiben, dass dabei ca. 33.000 Flüchtlinge durch kriegsbedingte Schiffsverluste ums Leben kamen.
20.000 dieser Opfer waren auf den 3 großen Schiffen. Dabei waren die Flüchtlinge mit der Hoffnung in die Häfen geströmt, in Sicherheit zu sein. Ein Irrtum, wie Ulrich Bonk, der Vorsitzende der Landsmannschaft Westpreußen in Münster, betonte.
Das Meer ist trügerisch und die Gefahr lauerte dann auch auf dem Meer. Und in dem Ausmaße haben wir so eine Katastrophe bisher noch nicht erlebt. Es sind zwar viele Schiffe wieder untergegangen, auch durch Gewalteinwirkungen, aber ich denke mal, das ist schon etwas Besonderes von der Größenordnung her, wenn man das überhaupt so sagen darf, bei einer Katastrophe. Und gerade deshalb sollten wir auf jeden Fall daran erinnern.
Das Gedenken ist nicht einfach, so Pfarrer Wojciech Fröhlich in seiner Predigt, denn
diese Unterwasserfriedhöfe sind Orte, wo wir nicht für eine Weile uns stellen können, nachdenken können. Es sind nicht Friedhöfe, an denen wir lesen können, die Namen der dort Begrabenen.
Ausgehend von der zunehmenden Zahl von Attentaten unter dem Eindruck der Bombe in Boston, verwies er auf die zivilen Opfer und die Pflicht, sich für den Frieden einzusetzen.
Auch dort, wo Frieden herrscht, kamen Menschen ums Leben. Das sind leider Konsequenzen der immer wieder geführten Kriege. Und uns, die hier auch im Frieden leben, bleibt nicht nur das, dass wir den allen, die gefallen sind, ins Leben kamen, gedenken. Aber auch ist unsere Pflicht als Christen zu sagen, dass wir gegen den Krieg sind.
Das ist einer der Gründe, warum Ulrich Bonk froh darüber ist, dass er in Gdingen Stellung beziehen kann.
Es ist für mich ganz wichtig, diesen Termin hier wahrgenommen zu haben. Das war zum ersten Mal. Ich bin auch noch nicht so lange im Amt, von daher war es mir bisher noch nicht möglich. Aber ich finde es ganz wichtig und ich werde das auch in Zukunft so machen, dass ich hier die Gelegenheit wahrnehme. Weil ich denke, es ist ein Zeichen, dass wir ein Zeichen setzen, dass wir uns das zu Herzen nehmen und letztendlich versuchen, dass sowas nicht nochmal vorkommt. Und auf der anderen Seite natürlich auch wieder daran erinnern, dass auch viele Deutsche am Ende des Krieges Opfer waren des Krieges und letztendlich umgekommen sind.
An einen Glücklichen, der gerettet werden konnte, erinnerte Hans-Rainer S.
Einer, der dies geschafft hat, war der damals 18-jährige
Heinz Schön. Heinz Schön hat als Zeitzeuge in den vergangenen Jahrzehnten einen ganz wesentlichen Beitrag zur geschichtlichen Aufarbeitung des Untergangs der Wilhelm Gustloff und anderer Schiffe geleistet. Er ist vor wenigen Tagen am 7. April im Alter von 86 Jahren verstorben.
Und Ivona Weichelt vom Bund der deutschen Bevölkerung in Gdingen zitierte in einem Gedicht die Hoffnung von Menschen wie Heinz Schön.
Die Menschen lernen aus grausamen Kriegen, aus Zerstörung, Misshandlung, Flucht und Vertreibung auf der ganzen Welt. So mussten viele nicht vergeblich leiden. Sie haben gelernt, den Krieg zu hassen und den Frieden zu lieben. Ein Traum. Es kommt kein Krieg mehr. Meine größte Hoffnung. Irgendwann wird es vielleicht soweit sein.
Uwe Hankamp berichtete für Sie von der Gedenkveranstaltung für die Opfer der Versenkung der Wilhelm Gustloff, der Steuben und der Goya am 20. April in Gdingen.
Beitrag.
Am 17. April veranstaltete das Goethe-Institut in Krakau eine Begegnung mit der Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller. Uwe Hankamp war für Sie und uns dort. Hier sein Beitrag.
Anfang April gab es beim Goethe-Institut in Krakau die Eintrittskarten zur Begegnung mit Hertha Müller. Gratis. Sie waren innerhalb weniger Stunden vergriffen. Neben den etwa 350 Plätzen im Saal des Museums für Kunst und Technik des japanischen Manga in Krakau wurde auch eine Übertragung der Veranstaltung in die Eingangshalle angeboten. Am 17. April strömten ab 18 Uhr die Gäste in den Zuschauerraum. Eine halbe Stunde später ließ sich Hertha Müller auf dem roten Sofa auf der Bühne nieder. Zu Beginn trug sie den Anfang eines Kapitels aus ihrem Roman Atemschaukel von 2009 vor.
Lange gab es vielerlei Tücher. Das Leben ging von einem Tuch zum anderen. Vom Fußwickeltuch zum Handtuch zum Brottuch zum Mehlwegkraut-Kopfkissentuch zum Hausierenbettetuch und sogar zum Taschentuch, wenn man überhaupt eines hatte. Die Russen im Lager brauchten kein Taschentuch. Sie pressten das eine Nasenloch mit dem Zeigefinger zu und bliesen den Rotz durchs andere wie Teig auf den Boden. Dann pressten sie das saubere Nasenloch zu und der Rotz spritzte durchs andere. Ich habe geübt, bei mir flog der Rotz nicht weg.
Der Wert eines Taschentuchs ist sprachlich nicht einfach ins Polnische zu übertragen. Während der Krakauer Schauspieler Martin Kuschminski das Kapitel vorlas, bereitete der Journalist Wojciech Bonowicz sich auf das Gespräch mit Hertha Müller vor. Er sammelte auch Fragen des Publikums. Ein Schwerpunkt war das Problem von Minderheiten und ihrer Verfolgung. Das Zitat »Vertrieben können alle sein, auch die, die sich nicht wegbewegt haben«, erläuterte Hertha Müller so.
Man kann natürlich an einem Ort sein und das haben wir alle erfahren. Ich glaube, in Polen kennt man das genauso gut wie in Rumänien oder sonst wo. Und aus anderen Diktaturen, es läuft ja immer auf dasselbe hinaus. Für Leute, die sich mit dem System nicht bedingungslos arrangieren. Man kann natürlich fremd werden, wo man ist. Und wenn das ganze Selbstverständnis weg ist, dann ist man fremd. Man ist nicht mehr zu Hause. Man kann auch nicht zu Hause sein, wenn man da geblieben ist, wo man immer war.
Fremd ist nicht schlecht, schlimm ist die Gefährdung. Fremdsein bei sich, das tut weh. Das ist Hertha Müllers Aussage und Menschen, die dafür sorgen, gibt es überall.
In allen Systemen leider gibt es für jedes Verbrechen das Personal, wenn man es braucht, innerhalb der Leute, von denen man glaubt, sie sind so wie man selbst. Die werden dann aber anders. Die werden gelockt, sie werden honoriert, zum Teil erpresst. Es gibt die Überzeugungstäter, es gibt die Angsttäter, es gibt alle Schattierungen von Mitläufern. Das ist eine ganze Menge. Das sind so viele, dass nicht mehr viel übrig bleibt. Von denen man dann weiß, die machen das nicht mit.
Die Enttäuschung über die, die es nachher nicht gewesen sein wollen, ist zu spüren. Der Beginn solcher Probleme sind jedoch oft politisch-geografische Verschiebungen von Grenzen, wie sie Hertha Müllers Großeltern mitgemacht haben.
In Rumänien war K&K, Österreich-Ungarn. Siebenbürgen, das Banat war Österreich-Ungarn. Danach, nach dem Ersten Weltkrieg, fiel es nach Rumänien. Meine Großeltern sind nie von zu Hause weggegangen, aber sie wohnten dann in einem anderen Land. Also man kann auch in ein anderes Land gelangen, indem man keinen Millimeter die Füße bewegt. Oder es verändert sich die Gesellschaftsordnung. Es ist ein Putsch, plötzlich entsteht aus einer Art von Regime ein völlig anderes. Man ist dann im Visier, man gehört dann plötzlich zu den Feinden. Es gibt alles. Und es ist alles schrecklich.
Auf die Frage, ob sie die Erinnerungen mit dem Schreiben überwinden könne, sich freier fühle, antwortete sie:
Ich mache mich damit nicht freier, als ich bin. Als ich aus Rumänien nach Deutschland kam, hatte ich den Eindruck, ich bin gerettet, ich habe überlebt. Aber das ist nicht Freiheit. Wie gesagt, das Schreiben ist Arbeit. Ich arbeite, bis mir der Kopf brummt, ne? Weil die Dinge mich nicht in Ruhe lassen. Aber ob ich dadurch freier werde? Glaube nicht.
Eine Arbeit, deren Schwierigkeit sie am Beispiel der Atemschaukel beschrieb.
Wie kann man Ungeheuerlichkeit darstellen, ohne dass man larmoyant wird, ohne dass man belehrend wird, ohne dass man ideologisch wird? Und wie schreibt man ein Buch, dass es nur literarisch ist, dass es glaubwürdig ist und dass es diese Dinge trifft, dass die Sprache die Sache respektiert? Daran habe ich dann gearbeitet, bis ich dachte, besser kann ich es nicht. Wenn es jetzt so ist, ist es. Und wenn es nichts taugt, kann ich auch nichts. Mehr kann ich nicht tun. Und dass ich auch immer dachte, ich muss pastorgerecht werden. Als er nicht mehr lebte, könnte er das jetzt ertragen? Könnte er dieses Kapitel, diesen Satz, könnte er damit jetzt leben, wenn er das noch sehen würde? Ne?
Aus ihren Erfahrungen verständlich ist Hertha Müllers deutliche Kritik am neuen Literaturnobelpreisträger Mo Yan. Dass sie neben dieser Entschiedenheit auch Humor hat, will gerade in Deutschland niemand sehen, behauptet sie.
Ich bin angeblich eine sehr traurige Person. Stimmt aber nicht. War ich auch nie. Leute, die mich nicht kennen, ich meine, gerade aus der Diktatur hat man den Humor mitgekriegt. Also was haben wir nicht rumgeblödet und was haben wir nicht Witze gemacht und was haben wir uns nicht täglich, sonst hätten wir es gar nicht ausgehalten. Bis hin zum Zynismus und Selbstironie und das gehörte alles dazu. Insofern, ich war nie humorlos. Aber wenn ich jetzt über Deportation schreibe, wo soll ich denn diesen Humor hintun? Er gehört einfach nicht zum Thema. Das ist doch was ganz anderes. Und darum sage ich, ich bin doch nicht das Buch.
Und das bewies sie mit den abschließenden, lebhaften Schilderungen zu ihrer Arbeit an ihren Collagen, die das Publikum begeisterten. Abgerundet wurde die Begegnung mit ihr durch die Vorstellung einiger dieser Collagen auf Deutsch und Polnisch. Nimmt man die Gesichter und Äußerungen der Gäste nach der Veranstaltung und erst recht nach Erhalt eines Autogramms von Hertha Müller zum Maßstab, war es eine sehr gelungene Veranstaltung.
Das war Uwe Hahnkampf mit einem Beitrag zum Begegnungsabend mit der Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller am 17. April in Krakau. Mehr zu Hertha Müllers Collagen und einen Einblick darin, wie sie erschafft, hören Sie in der nächsten Woche.
Interview.
Am 22. April wurde in Allenstein im Browarnia Stara Warszawska das Groyt Kopernikowski vorgestellt. Dieses Bier wurde am 19. Februar zu Kopernikus Geburtstag angesetzt und kommt jetzt in den Handel. Initiator ist Paweł Błażewicz vom Museum für Emland und Masuren, der dieses Projekt zum Kopernikusjahr mit der Brauerei Kormoran verwirklichte. Uwe Hahnkamp hat ihn bei der Vorstellung zu den Hintergründen befragt.
Heute ist ein wichtiger Tag für Sie. Das Groyt Kopernikowski ist fertig. Was ist das genau und wie sind Sie auf die Idee gekommen, das zu produzieren?
Tak, dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Dzisiaj ma swoją premierę wyjątkowe piwo Groyt Kopernikowski. Na co dzień pracuję w pracowni badań kopernikańskich i w armii przedrozbiorowej, ale po godzinach z zamiłowania jestem piwowarem domowym, człowiekiem, który śledzi kulturę piwa i stara się ją krzewić. Z połączenia tych dwóch pasji pojawił się pomysł, aby specjalnym piwem, piwem wyjątkowym, jedynym w Polsce, jednym z nielicznych w Europie, uczcić właśnie rok Mikołaja Kopernika. Groyt to piwo, w którego produkcji nie używa się chmielu. W naszym przypadku zastąpiła go lawenda. A skąd ta lawenda? No to historia jest znowu związana z Kopernikiem. W jednym z listów, który dotyczył Kopernika, kustosz kapituły warmińskiej Felix Reich słał podziękowania dla biskupa Jana Dantyszka za otrzymane od niego piwo. Było to piwo pochodzące z Mazowsza, które bardzo pachniało lawendą. Piwo to było swoistą nagrodą czy wynagrodzeniem dla kanonika Reicha za to, że ten przygotowywał proces przeciwko Kopernikowi. Na nieszczęście kanonik Reich 3 miesiące po wysłaniu tego listu umarł. Jednym z wykonawców swojego testamentu uczynił Kopernika, także Kopernik stał się człowiekiem, który to piwo pił, gdyż Felix Reich w swoim testamencie napisał, że beczki piwa, które znajdują się w jego piwnicy, są tak zacne, że prosi o wypicie ich w czasie stypy oraz przy wyjątkowych okazjach. Tą historią zaraziłem olsztyński browar, browar Kormoran, który również ma swój mały jubileusz, działa już 20 lat i stąd ze współpracy browaru Kormoran i Muzeum Warmii i Mazur powstało to piwo. To piwo zdecydowaliśmy się uważyć 19 lutego, w dniu 540 urodzin Kopernika. Teraz zbliżamy się powoli do maja, do rocznicy 470 rocznicy śmierci Kopernika, także wraz z urodzinami Kopernika piwo się narodziło, a wraz z zbliżającą się rocznicą jego śmierci piwo to dajemy do spróbowania mieszkańcom Olsztyna, Warmii, ale i całej Polski.
Auf dem Etikett der Flasche sind neben Felix Reich und Nikolaus Kopernikus noch zwei andere Figuren. Der Mönch links sieht Ihnen sehr ähnlich. Sind Sie das?
Pozostaje mi nic innego, tylko przyznać się, ponieważ jestem historykiem przełomów wieków średnich i czasów nowożytnych. Ludzie pracujący przy etykiecie nad piwem poprosili o zbudowanie tej historii również w tradycyjnych, średniowiecznych symbolach. Stąd też na etykiecie, wśród postaci z historii całej, która wiąże się z powstaniem naszego piwa, znalazł się portret mój, jako jednego z pomysłodawców, i mojej żony, jako mojej podzięki wobec niej za to, że zniosła wszystkie próby w moim kuchennym browarze, który mieści się w kuchni i w piwnicy, że zniosła wszystkie brudne naczynia, próby z lawendą. Stąd też na tej etykiecie ukłon wobec mojej żony, która wiele zniosła, aby to piwo mogło oczarować mieszkańców naszego regionu. Moja córka, kiedy zobaczyła projekt etykiety i rozpoznała zarówno mnie, jak i moją żonę, powiedziała, że następne piwo inspirowane Kopernikiem lub inną postacią związaną z Warmii ma być obowiązkowo z nią, a jeżeli tak nie będzie, to ona domaga się, żeby jej twarz miał biskup.
Die wichtigste Frage für Biertrinker ist nun, wie schmeckt das Kruid Kopernikowski eigentlich? Ein Bier ohne Hopfen?
Wszyscy przyzwyczaili się do picia piwa, które chmiel zawiera. Co więcej, najbardziej modnym piwem, które jest ostatnio najbardziej modne, to amerykańskie India Pale Ale, czyli piwo ultra chmielone, w którym goryczka jest najbardziej wyrazistym i charakterystycznym elementem całego piwnego projektu. Nasze piwo bez chmielu ma lawendę. Wiele osób obawia się, że lawenda będzie kojarzona z zapachem takim jak zapach z szafy. Tak? To jest główna obawa ludzi, którzy się stykają, by śpieszą uspokoić. Piwo jest bardzo przyjemne w piciu. Bardzo się cieszymy, że pojawia się w długi majowy weekend. Piwo jest bardzo pijalne. Można siąść przy grillu i wypić tych piw 3, a może nawet 4, jeżeli grill się przedłuży. Lawenda jest wyraźna. Ona najintensywniej pachnie w przedziale między 14-16 stopni Celsjusza. Jest to aromat bardzo przyjemny. Części piwo pszeniczne, jakim jest nasz gruit kopernikowski i lawenda, przywodzą na myśl skojarzenia aromatu i zapachu gruszek, niektórych gatunków jabłek. Jest pewna kwiatowa owocowość. Na koniec pojawia się taka krótka i niepozostająca goryczka, którą ja bym porównał z grejpfrutem, która orzeźwia nasze kubki smakowe, zachęcając do kolejnego łyku. Lawenda na pewno nie jest smakiem nieprzyjemnym, bardzo dobrze komponuje się z tym piwem i z efektu jesteśmy naprawdę zadowoleni, choć ponieważ jest to pierwsze tego rodzaju piwo w Polsce, ten efekt był wielką niewiadomą.
Wo und in welcher Form kann man das Kruid Kopernikowski kaufen?
Piwa opuściło linię produkcyjną, zostało całkowicie rozlane. Mamy oficjalną premierę, jak widać w lodówkach. Piwo jest już również w butelkach. Od jutra będzie kolportowane normalnie w sklepach, najpierw tych specjalistycznych, aby do końca tygodnia dotrzeć do wszystkich sklepów, które oferują piwa z browaru Kormoran w swojej ofercie. Od przyszłego tygodnia powinny w sklepach pojawić się również zestawy pamiątkowe, 2 piwa i dedykowany gruitowi kopernikowskiemu pokal. Aby każdy, kto zechce uczcić rok Kopernika kuflem piwa, którego on był inspiracją, na pewno taka okazja będzie stworzona i taka możliwość będzie.
Paweł Błażewicz vom Museum für Ermland und Masuren stellte sich den Fragen von Uwe Handkamp zu Entstehung und Geschmack des Biers Gruit Kopernikowski. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten des Museums und der Brauerei Kormoran.